Hallo und herzlich willkommen zum Jenseits von Richtig und Falsch Podcast. Mein Name ist Sven Liefold, ich bin Familienarchitekt in Berlin und heute beantworte ich wieder eine eurer Fragen zum Thema Liebe, Partnerschaft, Familienleben, Beziehung und Co. Ihr könnt mir gerne weiterhin Fragen zukommen lassen, am besten über Instagram. Da findet ihr mich unter sven.liefold.familienarchitekt und jetzt geht's los. Hallo Christine.
Hallo Sven.
Ich habe heute ein Thema mitgebracht, das mich sehr, sehr bewegt hat. Ist noch gar nicht so lange her. Und da würde ich gerne heute mit dir drüber sprechen. Und zwar hat mir eine Klientin gesagt, ich weiß, dass mein Partner mich liebt, aber er zeigt mir keine Zuneigung. Kein Küsschen, kein Händchen halten, kein Kuscheln, kein Sex. Wenn ich die Initiative ergreife, dann macht er mit. Aber ansonsten kommt gar nichts. Ich brauche es, dass er mir das zeigt, ohne dass ich ihn darum bitten muss.
Okay.
Wie geht's dir erstmal, wenn du das hörst?
Erstmal habe ich Mitgefühl. Tut mir wirklich leid für die Klientin, weil das ist bestimmt ganz schön einsam, vielleicht auch traurig, allein. Kann mir gut vorstellen, dass einem das fehlt. Oder dass ihr das fehlt.
Einfach, dass Zuneigung körperlich gezeigt wird.
Auf jeden Fall, ja.
Ja. Ja, mich hat es auch berührt. Also mir tut da in dem Moment auch der Mann leid. Der scheint ja offensichtlich nicht die Fähigkeit zu haben, das gut zu machen.
Ja, das wäre die Frage, was so dahinter steht.
Ja, genau. Das Thema ist jetzt nicht total, wie soll ich sagen, exotisch.
Mhm.
Ich habe das tatsächlich schon öfter auch gehört.
Ja, ja, ich auch.
Vor allen Dingen von Frauen, dass deren Männer damit tatsächlich ein Problem haben.
Mhm.
Meistens in der Öffentlichkeit. Ja, aber dass sie sich da auch irgendwie mit abgefunden haben.
Ja, und manchmal auch nicht grundsätzlich ein Problem damit haben, sondern das gar nicht als so wichtig erachten oder scheinbar nicht so ein großes Bedürfnis danach zu haben wie die Partnerin. Also tatsächlich auch in der Konstellation, dass die Frau da ein größeres Bedürfnis nach hat und vielleicht nicht ganz so krass wie in dem Beispiel, was du beschreibst, aber dass es halt nicht in der Häufigkeit eine körperliche Nähe gibt, wie sich die Frau das wünscht.
Ja, und da vor allen Dingen auch gar keine Natürlichkeit drin.
Ja, genau. Ja.
Also diese Fälle sind aus meiner Sicht nicht nur Fälle, wo es um unterschiedliche Bedürfnisse geht nach Nähe. Also ich, in der Regel begegnet mir das so, dass da schon andere Themen mit da drin stecken.
Mhm.
Ja, also man könnte ja jetzt meinen, ja gut, der will halt weniger, sie will halt mehr. Wie kommen wir denn da irgendwie jetzt zusammen?
Ja, das wäre ein Thema.
Ja, genau. Also das wäre aus meiner Sicht das, was nicht leicht, aber was leichter anzugehen wäre. Können wir ja auch drüber sprechen. Generell finde ich es schon ein Thema, wo man tief rein reflektieren sollte.
Mhm. Okay. Also ich bin neugierig. Die Fälle, die Beispiele, die ich kenne, da ging es tatsächlich um Nähe-Thema beziehungsweise den Themen, die mit Nähe verbunden sind oder die so an Nähe geknüpft sind.
Mhm,
das ist ja dann nicht so ein singuläres Thema oft. Als Beispiel, nur damit du weißt, was ich meine, in einem umgedrehten Fall, also wo der Partner, also in einer heterosexuellen Beziehung, der Partner mehr Nähe wollte als die Partnerin, hat sich dann herausgestellt, dass für die Partnerin Nähe mit einem Wunsch nach Sex verbunden ist. Und jedes Mal, wenn der Partner kam und angefangen hat zu küssen, zu berühren, hat sie gedacht, jetzt muss ich Sex haben. Und automatisch jede Form von Nähe abgeblockt, jede Form von Intimität, die körperlicherseits ausgedrückt wird, weil sie Sorge hatte, sie muss dann Sex haben oder sie kommt in die Situation, nicht Sex haben zu wollen und Nein zu sagen. Na, also sowas quasi mit Nähe verknüpft ist.
Ja.
Mhm. Und ich bin jetzt aber neugierig, was du noch für Gedanken hast, was du für Themen dahinter stehen könnten. Vielleicht.
Ich habe in meiner Erfahrung so ein Bild bekommen, dass das teilweise wirklich unterschiedlich ist. Im großen Durchschnitt, wenn wir jetzt bei heteronormativen Beziehungen gucken zwischen Männern und Frauen, ich kenne das auch, kommt auch nicht selten vor, dieses Thema, was du gerade erzählt hast.
Mhm.
Und oft liegt es auch daran, dass für den Mann, dass das dann in Richtung Sex gehen soll. Und umgekehrt bei den Männern ist eher das Thema, ja, so eine Weichheit, Sanftheit, Zärtlichkeit, Verletzlichkeit, so solche Sachen, die da mit zusammenhängen. Also es ist immer super individuell, aber es ist wirklich oft so, dass die das nicht richtig hinkriegen, kriegen, einfach von den Fähigkeiten her.
Also ich stelle mir jetzt sowas vor, wie ich gehe an dir vorbei und streichel dich auf der Schulter oder ich gebe dir einen Kuss oder wir kuscheln, sowas meinst du?
Ja, da überhaupt drauf zu kommen, ja.
Also das zu tun, aha.
Ja, also ich sage nicht, dass das der Großteil der Männer so ist, sondern die, wo das Thema ein Problem ist. Da ist es oft in die Richtung verteilt und ja, also die Gründe sind da sehr, sehr komplex. Die hängen meistens wirklich mit irgendwie den Erfahrungen zusammen, die in ihrer Kindheit gemacht haben.
Ja.
Ja. Und dazu kommen, also ganz plakativ, natürlich auch so gesellschaftliche Normen. Der starke Mann, starke hart sein, da wird einfach diese Seite nicht so kultiviert. Oft haben die auch selber gar nicht diese Zärtlichkeit bekommen.
Ja, das ergibt Sinn. Ich kann mir auch vorstellen, nur vielleicht auch um Menschen mit einzubeziehen, die nicht in heterosexuellen Beziehungen leben, dass unabhängig von so klassischer weiblicher und männlicher Sozialisation auch ganz individuell Menschen unterschiedlich mit körperlicher Nähe aufwachsen und das nicht zwangsläufig nur für männlich sozialisierte Menschen gelten muss. Nur der Vollständigkeit halber.
Ja, vielen Dank fürs Ansprechen. Nicht immer muss jetzt ein unterschiedliches Nähe- und Intimitätsbedürfnis ein Problem sein. Deswegen würde ich gern mit dir mal drüber sprechen, worauf man so achten könnte, um herauszufinden, ob das jetzt ein Problem ist oder nicht.
Was fällt dir zuerst ein?
Also zuerst fällt mir ein, dass viele Sachen auch temporär sein können. Dass es immer mal wieder Phasen gibt, wo bestimmte Sachen mehr und andere Sachen weniger sind. Und wenn es temporär ist, dann sage ich, das ist normal.
Ja, das ist eine gute Frage, die man sich stellen kann, das stimmt.
Was fällt dir noch ein?
Also abgesehen davon, dass man es deutlich spürt oder dass ich unterstellen würde, wenn es ein Problem gibt, dann würde ich es spüren, dass mich was stört.
Was meinst du mit spüren?
Naja, angenommen, ich bin in der Situation, also ich kann mich da ganz gut reinfühlen, weil ich schon in der Situation war. Ich brauche mehr Knutschen, mehr Berührung, vielleicht auch mehr Sex. Und kriege das nicht, dann merke ich das ja daran, dass ich es nicht kriege. Also ich bin unzufrieden, ich fühle mich vielleicht abgelehnt, ich fühle mich unattraktiv, das nehme ich wahr. Und dann finde ich tatsächlich gut zu gucken, ist gerade irgendwas los. Also ne, ist es gerade eine stressige Zeit, um vielleicht auch zu lokalisieren, ob es jetzt, was für unsere Beziehung betrifft, ist oder ob es einfach nur eine Momentaufnahme ist, die jetzt nicht so viel mit unserer Verbindung zu tun hat.
Also ein bisschen die Umstände auch anschauen.
Das hattest du ja gesagt, genau, die Umstände anschauen. So hatte ich dich verstanden.
Nee, ich hatte gesagt, erstmal gucken, ob es temporär ist. Also es einfach nur mal eine Zeit lang ist.
Ah, dann habe ich dir, ach, okay, dann ist es mein Punkt. Zu gucken, sind wir vielleicht gerade Eltern geworden oder hat mein Partner vielleicht oder Partnerin gerade super viel Stress auf der Arbeit oder vielleicht gesundheitliche Schwierigkeiten. Die können ja auch immer dazu führen, dass man je nach Strategie, die man so für sich selbst entwickelt hat, auch vielleicht sich eher zurückzieht oder nicht so viel Berührung will.
Ja, das ist auch ein häufiges Phänomen, gerade bei stillenden Müttern, dass die so overtouched sind.
Ja, stimmt.
Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, da auch mal zu gucken. Ich würde gerne noch auf den Punkt eingehen, ich spüre es. Für mich ist wichtig zu sagen, das reicht schon aus. Also wenn ich mich damit nicht wohlfühle, dann ist es ein Problem.
Ja.
Und dann kann man das ernst nehmen und ins Gespräch kommen.
Und was ich vielleicht dazu noch ergänzen würde, das dachte ich jetzt gerade, als du das gesagt hast, dass ja nicht alle so geübt im Spüren sind. Und das auch ein Anhaltspunkt sein könnte, dass ich merke, ich mecker nur an meinem Partner, Partnerin rum oder bin unzufrieden mit denen, dass da irgendwie was bei mir los ist. Manche Menschen haben nicht so einen guten Kontakt zu ihrem eigenen Gespür, weil sie es vielleicht verlernt haben. Oder es nötig war im Aufwachsen, den halt irgendwie zu kappen. Und das könnte auch noch so ein Ansatzpunkt sein, da mal mehr zu sich zu gucken.
Ja, ist ein gutes Tool, was man dann einfach mal abchecken kann. Ich finde, ein Problem ist es auch, wenn der Partner oder die Partnerin nicht gesprächsbereit ist zu dem Thema. Das ist auch schon ein Signal, oh hier, das ist was Größeres.
Du meinst, da steckt auch bei dem anderen, der anderen was Größeres dahinter, was jetzt nicht einfach mit einem kurzen Gespräch zu klären ist.
Die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Und außerdem bleibt man ja dann stecken mit seinem Wunsch. Ja. Okay, haben wir da mal ein bisschen gesammelt, können ja die ZuhörerInnen auch mal ein bisschen nachspüren, ein bisschen sich erinnern, wie ist es in ihrer Beziehung. Und jetzt soll es darum gehen, wenn ich das als ein Problem identifiziert habe, wie kann ich denn das angehen? Was sind deine Ideen?
Die erste Idee wäre, das anzusprechen mit meiner Partnerperson.
Mhm. Ja, sehr gut. Mhm. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Wenn man das anspricht, ist es total wichtig, von sich zu sprechen. Also wirklich der Klassiker, den können die meisten wahrscheinlich schon nicht mehr hören. Ich-Botschaften. Und als Unterstützung möchte ich da noch an die Hand geben, eine Ich-Botschaft ist alles, was mit mir zu tun hat. Also was passiert bei mir, wie fühle ich mich dir gegenüber und darüber zu sprechen und den anderen zu fragen, überhaupt erstmal zu fragen, wie fühlt er sich oder sie. Und es ist total wichtig, noch nicht sich Lösungen zu überlegen, sondern nur erstmal zu sagen, hey, das ist ein Problem, ich habe noch keine Lösung, ich würde gerne mit dir darüber sprechen und bin mir sicher, wir finden eine Lösung zusammen.
Mhm.
Das erlebe ich ganz oft, das ist auch notwendig, um sich selber auch ein Stück zu sortieren. Ja, und wenn man das in einem ruhigen Gespräch macht, dann ist das auch gut möglich.
Und es geht auch viel leichter, wenn man die Partnerperson gleich am Anfang mit einbezieht. Wenn ich darüber eine Weile nachdenke und merke, ich bin unzufrieden, jetzt überlege ich mir Lösungen und dann gehe ich vielleicht nach 2 Monaten auf den anderen zu und erzähl davon, dann ist schon in mir selbst so viel passiert, dass es auch ein bisschen schwieriger ist, neugierig zu sein, als wenn ich gleich am Anfang oder ne, wenn dieses Thema in mir aufploppt, in Kontakt gehe und es ausspreche und das zu was Gemeinsamen mache.
Ja, also frühzeitig solche Sachen ansprechen ist wirklich hilfreich. Vielleicht noch kleine Einschränkungen dazu. Manche Dinge, die erledigen sich auch von selbst. Also vielleicht nicht direkt beim ersten oder zweiten Mal, wenn mir das auffällt, aber beim dritten Mal auf jeden Fall. Also das sage ich nur für die ZuhörerInnen, die von sich wissen, dass sie vielleicht eine Neigung haben, aus Dingen schnell ein Problem zu machen.
Mhm, ich bin so.
Erzähl mir mehr.
Ich neige dazu, direkt Lösungen zu haben, wenn ich mit einem Problem oder ne, mit einem Thema, von dem ich denke, das ist ein Problem, auf jemand anderen zugehe, du kennst das. Ich habe immer gleich Ideen und Vorschläge und es kommt nicht so gut an, dass ich das habe, also bei dir, zumindest ist das so meine Wahrnehmung. Und ich habe aber jetzt zum Beispiel mit meinem aktuellen Partner die Erfahrung gemacht, dass es mir das total hilft, wenn ich das direkt anspreche. Ich denke, es kommt ein bisschen auf die Art und Weise an. Ich würde dann so Sachen sagen wie, ich bin gerade ein bisschen verunsichert. Das habe ich jetzt diese Woche tatsächlich gemacht. Ich habe gesagt, ich bin ein bisschen verunsichert. Wir haben jetzt keinen Sex gehabt und es gab so einige Situationen, da hätte sich das ergeben können. Ich bin ein bisschen verunsichert, ob das was mit mir zu tun hat oder nicht. Und dann war das eine ganz freundliche Reaktion, die ich darauf gekriegt habe.
Ja, vielen Dank für das Beispiel. Das finde ich tatsächlich auch wirklich total hilfreich, weil es ja nur was über dich erzählt. Also ich finde, das hat nicht was Problematisierendes, sondern erstmal was Erforschendes. Und gleichzeitig möchte ich was auch erzählen von meiner Beziehung. Ich bin nämlich ursprünglich so ein Typ, der schnell aus Sachen ein Problem macht. Und wo ich das schon viele Jahre jetzt her das Feedback von meiner Partnerin bekommen habe, dass das auch Sachen größer machen kann. Also sie hatte mir tatsächlich vorgeschlagen, einfach mal auszuprobieren, was ist, wenn ich das mal für mich behalte und nicht sofort alles, was in meinem Kopf ist, so rausbrutzeln lasse.
Kannst du mal ein Beispiel sagen? Vielleicht auch mit der Erfahrung, dass du es so abgewartet hast?
Also das Einzige, was mir jetzt so spontan einfällt, ist, dass meine Partnerin, wir waren noch relativ neu zusammen und die ist nicht so gesprächig wie ich. Und manchmal hat mich das beunruhigt. Dann kamen da so Gedanken, also dann war es für mich ein Problem, dass sie nicht gesprochen hat.
Mhm.
Eigentlich sind dann daraus Gedanken entstanden, die Befürchtungen, Ideen, die ich ihr dann immer mitgeteilt habe.
Dass es möglicherweise was mit dir zu tun haben könnte.
Dass es was mit mir zu tun haben
könnte. Mit eurer Beziehung, ja.
Genau. Und also ich war auch am Anfang der Beziehung wirklich auch so ein ängstlicher Bindungstyp.
Ja.
Und habe mir durch das Feedback immer Versicherung geholt.
Und nun waren wir ja vorher zusammen. Und ich rede ja auch viel, insofern ist es
ja
wahrscheinlich
das
dann eine Umstellung
sein, ja
gewesen.
Stimmt, wir haben ja auch einige Sachen vielleicht auch tot geredet.
Ja, stimmt.
also das fand ich wirklich einen ganz wertvollen Input von ihr, weil ich da noch nie drüber nachgedacht habe, beziehungsweise jetzt fällt es mir gerade ein, das hat auch eine Geschichte bei mir. Ich komme aus einer Familie, da wurde überhaupt nicht über Probleme geredet. Und ich habe auch das wirklich erst gelernt, darüber zu reden und Dinge anzusprechen. Und bei mir hat sich dann umgekehrt, hatte sich dann sozusagen im Entwicklungsprozess dann neuer hinderlicher Glaubenssatz gebildet, dass immer über alles gesprochen werden muss. Und der konnte sich dadurch auflösen. Und das hat mir geholfen, ein bisschen auch mich selber zu erkennen, nämlich, dass ich so diese ängstliche Bindungstyp bin. Und ja, an der Stelle war das auf jeden Fall gut.
Oh, schön, da haben wir auch von profitiert.
Wie meinst du das jetzt?
Na, dass wir reden weniger Dinge tot, als wir das
früher gemacht haben.
Also das passiert echt selten, dass wir das machen, dass wir so Dinge tot reden.
Ja.
Ja.
So, jetzt müssen wir aber aufpassen, dass wir nicht vom Thema abkommen.
Habe ich auch gerade gedacht.
Also es ging darum, wie kann man denn das angehen, wenn man es als Problem identifiziert hat. Und also Gespräch suchen. Ja, wie geht's weiter?
Je nachdem, wie sich das Gespräch entwickelt. Also angenommen, mein Partner, Partnerin ist offen. Ich habe ja die Erfahrung gemacht mit meinem letzten Partner, das angesprochen. Mir hat das Knutschen gefehlt. Das war am Anfang ganz viel und dann wurde es weniger und weniger. Und ich habe das angesprochen und es war ganz leicht. So, der hat gesagt, na klar, irgendwie, ich knutsche gerne. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass wir weniger knutschen. Und dann haben wir mehr geknutscht für 2 Wochen. Das war schön. Und dann ist es wieder weniger geworden, weil es für ihn nicht ganz so eine Wichtigkeit hatte wie für mich.
Ja, wir können ja erstmal den Fall betrachten, wenn das Gespräch Früchte trägt.
Ja.
Und da habe ich zum Beispiel also so einen kleinen Vorschlag, dass man mal gucken kann, ob es vielleicht erstmal kleine Gesten gibt, die man sich so zeigen kann, wo beide sagen, ja, das ist in Ordnung für mich. Ich denke da dran und manchmal erinnern wir uns vielleicht dran, ne? Und das können wirklich schon Sachen sein, wie mal ein längerer Augenkontakt, oder mal eine Berührung an der Schulter und einfach Sachen, die vielleicht auch, wenn es einen Partner gibt oder eine Partnerin, die da mit körperlicher Intimität ein bisschen größere Probleme hat, wo die Hürde vielleicht kleiner ist. Das wäre eine Möglichkeit. Fällt dir noch was ein?
Na, dazu würde ich noch kurz sagen, da hilft es natürlich während des Gesprächs oder auch vorm Gespräch, sich zu überlegen, wodurch fühle ich mich denn so, ne? Wodurch fühle ich denn eine größere Nähe? Ne, ist es irgendwie ein Berühren am Rücken, wenn Partnerperson an mir vorbeigeht oder so? Das hilft dann natürlich dem anderen, wenn es ganz konkret ist.
Ja.
Nicht zu sagen, ich brauche mehr Nähe und ich will mehr Berührung, und dann ist es manchmal vielleicht schwer für die andere Person, genau zu wissen, was bedeutet das denn in unserem Alltag ganz konkret für uns.
Ja, konkret Sachen sagen. Mir fällt da auch direkt ein, Selbstreflexion auch für sich, aber auch im Gespräch geht das. Warum ist mir das so wichtig? Was passiert da bei mir? Um sich selber auch ein Stück auf die Spur zu kommen und das mit reinzubringen.
Ja.
Also das vor allen Dingen hilfreich, damit der andere sich nicht als Problem wahrnimmt. Weil das Problem hat man ja eigentlich selbst. Ja, und für solche Sachen, für Intimität braucht es 2, aber da können auch beide gucken, was ist denn da los bei mir?
Ja.
Ja, genauso wie der Mensch, der das wenig tut oder da sehr passiv ist oder da wirklich Probleme hat, da guckt, okay, warum ist denn das so bei mir? Was geht denn da so vor in mir? Kann auch die Person, die das vermisst, überlegen, was steckt denn da so alles drin? Ne, da können ja Selbstwertprobleme eine Rolle spielen, wo man darauf angewiesen ist, dass der Partner einen da immer, wenn man sich nicht gut fühlt, einen wieder aufbaut. Das wäre eine Möglichkeit.
Ja, oder was ich denke, Vertrauen, einfach Vertrauen in die Beziehung und Vertrauen in die Verbindung. Ne? Wenn ich Berührung habe, dann fühle ich mich verbunden, und wenn ich das nicht kriege, dann fange ich an, mich zu fragen, ist irgendwas los zwischen uns? Und Verlustängste fangen vielleicht an, irgendwie im Kopf rumzusurren und so. Und das ist ja dann nochmal eine andere Geschichte, wenn ich sage, ich werde verunsichert, wenn du mich nicht berührst, und dann geht irgendwie voll das Kopfkino bei mir los. Kannst du mich mal an der Schulter berühren, wenn du an mich vorbeigehst? Das wird mich schon entspannen. Das ist ja eigentlich eine kleine Geste, die, wenn es für den anderen kein großes Thema ist, leicht zu machen ist und ganz viel macht. Aber
ja, als nächstes würde ich gerne mal gucken, was ist, wenn das nicht hilft. Also erstmal, wenn das Gespräch nicht hilft oder vielleicht auch, wenn man sogar weitergekommen ist, aber da trotzdem sich nichts dran ändert, dass weiter ein Problem bleibt. Und da ist meine ganz klare Antwort Paartherapie.
Definitiv, ja.
Und zwar, je größer die Probleme sind, je größer die Differenz auch ist, desto früher.
Mhm.
Weil, wie schon gesagt, das hat in der Regel immer tiefer liegende Ursachen und es ist auch wichtig, dass man da nicht in eine therapeutische Rolle fällt als Partner oder Partnerin. Das geht einfach nicht.
Nee, die Erfahrung habe ich schon gemacht, hat nicht funktioniert. Ja, also dann zu überlegen, was könnte denn das Thema sein, der andere ist nicht gesprächsbereit.
Ja.
Was könnte ich denn da noch alles fragen und ihn zu sich selbst bringen und seinen Themen sich nahe bringen, das spürt das Gegenüber, ja. Und das stößt nur auf Widerstand.
Genau.
Ja, niemand will von seiner Partnerperson therapiert werden. Das ruckelt die Ebenwürdigkeit ein bisschen durcheinander.
Genau.
Ich denke, wir können auch mal sammeln, was man so auf gar keinen Fall machen sollte. Da findet sich vielleicht die eine oder der andere wieder. Also ich in meinen vergangenen Erfahrungen auf jeden Fall. Fällt dir was ein?
Du hast gerade gesagt, du hast vergangene Erfahrung.
Ja, okay. Also mir fallen verschiedene Sachen ein, aber eine wäre zum Beispiel auf Abstand gehen. So in dem Sinne, du gibst mir nicht, was ich will, also gebe ich dir auch nicht, was du willst und dadurch den Abstand quasi vergrößern.
Ja, das ist tatsächlich ein sehr, sehr häufiger Fehler, mhm, und auch einer der fatalsten, mhm, Fehler. Also erstmal, weil man dadurch also sich ja selber auch versagt, was man möchte.
Ja.
Und ich erlebe das und auch hier wieder gehäuft bei Männern so, dass die dann denken, es ist alles in Ordnung. Also die kriegen das gar nicht mit. Also die Person, die das wenig macht, kriegt das nicht mit. Viele Männer denken, wenn die Frau sich zurückzieht, dass alles in Ordnung ist.
Mhm.
Aber meistens ist das Gegenteil der Fall.
Mhm.
Und da wäre auch noch der zweite Fehler direkt, wäre nicht dran zu bleiben an dem Thema. Sich, mhm, da vertrösten zu lassen oder sich von Gründen beschwichtigen zu lassen, warum das jetzt nicht geht.
Mhm. Mhm. Und mir fällt auch noch ein, also auch ein Klassiker in Beziehungen, nörgeln.
Mhm. Ja.
Und damit verbunden das Thema ansprechen, während ich gestresst bin.
Ja, guter Punkt.
Mhm. Also das wird nie fruchtbar.
Genau, also die Aufgabe ist immer erst, sich selbst beruhigen und tatsächlich das dann hinterher ansprechen, so schwer es auch fällt.
Ja.
Also beziehungsweise man darf das auch vorher ansprechen, aber das klären kann man dann in dem Moment nicht.
Ja, genau.
Ne? Also man darf ruhig auch mal emotional sein, auf jeden Fall. Das gehört auch mit dazu. Nur wenn man so geladen ist, dann lässt sich natürlich kein verbindendes Gespräch führen.
Mhm.
Ja. An der Stelle würde ich es für heute gern beenden.
Mhm.
Wie gesagt, ich würde dazu anraten, ja, in, glaube ich, über 50% der Fälle frühzeitig Paartherapie in Anspruch zu nehmen, weil Körperlichkeit ist wirklich in den allermeisten Beziehungen ein Grundbedürfnis. Und wenn es Schwierigkeiten damit gibt, dann sind das in den allermeisten Fällen keine oberflächlichen Schwierigkeiten.
Ja. Ja.
Und ein Therapeut, eine Therapeutin kann da sehr, sehr gut helfen und vor allen Dingen entlastet es beide Parteien, dass da niemand für einen anderen Therapeut sein muss. Und ja, professionelle Unterstützung kann da wirklich Wunder wirken.
Mhm. Ja. Ich würde ja sogar so weit gehen zu sagen, dass Körperlichkeit ganz viel mit frühen Bindungserfahrungen zu tun hat und wie man damit umgeht. Und das ist ein richtig, richtig altes, tiefes Thema.
Ja. Genau, so ist das und da brauchst du therapeutische Begleitung.
Ja.
Und dadurch, dass es ein Beziehungsthema ist, kann man das auch wirklich sehr gut in der Paartherapie angehen,
mhm,
und da wirklich gute Fortschritte machen.
Mhm.
Ist jedenfalls meine Erfahrung.
Mhm.
Ja, das soll es für heute gewesen sein.
Sehr schön.
Ich danke dir.
Ich danke dir für das Gespräch.
Und dann bis zum nächsten Mal.
Bis bald.
So, das war's für heute mit Jenseits von Richtig und Falsch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch den Podcast, schreib mir einen Kommentar und empfehle mich weiter. Und wenn du jetzt auch sagst, Podcast hören ist ja ganz gut, aber ich will noch mehr in meinen Beziehungen bewegen, oder du hast es ausprobiert und das hilft nur kurz, weil du immer wieder in alte Muster zurückfällst, dann fühl dich herzlich eingeladen zu einem kostenfreien Kennenlerngespräch. Da schauen wir uns gemeinsam ganz in Ruhe deine Situation an und ich prüfe, ob ich dir weiterhelfen kann und verrate dir dann natürlich auch wie. Am besten du klickst gleich auf den Link dazu unten in der Beschreibung und dann sehen wir uns. Ich freue mich auf dich.